Also das Programm hat dann diese Muster gelernt, die darauf hinweisen, dass es sich um Desinformation oder manipulierte Inhalte handelt. Und deswegen kann man jetzt dieser trainierten KI neue Nachrichten geben und auf Basis von dem, was sie gelernt hat aus ihren Trainingsdaten, kann sie eben prognostizieren, ist das vermutlich Desinformation, auf Basis von welchen Inhalten in der Nachricht gelangt die KI auch zu dieser Einschätzung. Und das ist das, was dahinter liegt und was wir jetzt in DiscoBot eben weiterentwickeln wollen.
Kleine Pause.
Begegnungen in der Teeküche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnungen in der digitalen Teeküche. Auch heute habe ich wieder eine ganz tolle, spannende Gästin mit einem spannenden Projekt zu Gast und ich würde mich freuen, wenn du dich einmal kurz selber vorstellen würdest.
Ja, total gern. Hallo Nicole. Mein Name ist Caroline Stein. Ich bin promovierte Wirtschaftsinformatikerin. Das heißt, ich habe mich viel beschäftigt mit digitalen Plattformen und Tools und wie man die eigentlich anwenden kann für zivilgesellschaftliche oder wirtschaftliche Anwendungsfälle. Das heißt, ganz konkret, zum Beispiel in meiner Promotion habe ich mich beschäftigt mit digitaler Partizipation und Beteiligung. Also der Frage, wie man Plattformen zum Beispiel einsetzen kann, um Personen teilhaben zu lassen an Prozessen. Und das mache ich auch aktuell noch in meiner Rolle als Abteilungsleiterin am FZI-Forschungszentrum Informatik.
Vielen Dank. Das ist für mich ein etwas ungewohntes Gebiet. Also auch wenn, ja, Digitalität, da kommen wir gleich noch zu sprechen, vor allen Dingen auch KI und so weiter in Schule natürlich auch eine große Rolle spielt. Genauso wie Partizipation, wenn wir schon mit so Begriffen zu Beginn hantieren, ne? Desinformation, das sind alles natürlich Sachen, die auch was mit Schule zu tun haben. Und trotzdem ist es vor allen Dingen hier im Podcast so, dass das immer so ein bisschen mitschwingt und man immer mal wieder drüber spricht, aber vielleicht nicht explizit eine Folge drüber macht. Deshalb freue ich mich total, dass wir heute angedockt so ein bisschen an das Projekt, was du vorstellen wirst, über diese Dinge sprechen werden. Ich würde aber trotzdem gerne zu Beginn auf meine kleine Tradition hier im Podcast zurückkommen und dir drei Satzanfänge vorlesen, die sich hinter Nummern verstecken und einfach so ein bisschen den Denkraum öffnen, um auch über Schule allgemein ins Gespräch zu kommen oder über Schule und Bildungssystem nachzudenken. Wenn du Lust hast, würden wir damit starten.
Total gerne, ja.
Dann bräuchte ich eine Zahl zwischen 1 und 40 von dir.
Die 14 vielleicht.
Ein inklusiver Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass ...
Ich würde sagen, ein inklusiver Unterricht zeichnet sich für mich dadurch aus, dass jeder da abgeholt wird, wo er gerade steht, sei es sozusagen mit seinem Vorwissen oder seinen Interessen, das, was er mitbringt oder sie mitbringt als Person, dass es einen Unterricht schafft, die SchülerInnen, jeder Einzelnen dort abzuholen, eben wo er oder sie steht und man anknüpfen kann und jeder mitgenommen wird im Unterricht und teilhaben kann an dem, was passiert.
Danke. Mir ist direkt schon eine Frage in den Sinn gekommen, aber da machen wir gleich weiter. Und ich würde sagen, nenn du erstmal deine zweite Zahl.
37.
SchülerInnen politisch zu empowern heißt für mich.
Sie in die Lage zu versetzen, zu verstehen, was Politik ist, wie ich mich politisch engagieren kann und ihnen diese Möglichkeiten aufzuzeigen, sodass sie dann selbst entscheiden können, für was und wie sie tätig werden möchten.
Yes, es ist super spannend. Ich habe, das droppe ich jetzt an der Stelle mal kurz, das Wochenende gemeinsam mit zwei Freundinnen, die auch einen Podcast haben, der heißt Was denkst du denn? Podcast, über Empowerment gesprochen. Und auch über so Fallstricke, so nenne ich es jetzt mal, die es vielleicht auch bei Empowerment geben könnte. Zum Beispiel die Frage, ob man überhaupt jemanden empowern kann, so, also ob das überhaupt geht. oder ob das nicht etwas ist, was immer so aus dem, also so intrinsisch passieren muss, vielleicht im Kollektiv, aber trotzdem nicht von außen. Das war so eine Fragestellung. Und wie das überhaupt so klassisch in, also im Empowerment, wenn man sich mal die Begriffsgeschichte und so anschaut, definiert war oder angelegt war. Und die Frage danach, ob auch Empowerment die Gefahr birgt, autoritäre Züge zu verstärken oder autoritäres Verhalten zu verstärken. Das will ich jetzt nicht beantworten, aber ich sage das nur kurz, weil dieser Satzanfang das ja schon so ein bisschen mit drin hat, dieses so, man kann jemanden empowern und dann auch noch politisch. Und da bleibt natürlich auch so ein Fragezeichen irgendwie offen, ob das überhaupt geht. Und da fand ich deine Antwort jetzt super spannend, weil du ja automatisch direkt gesagt hast, so Dinge aufzeigen. Also vielleicht so sowas wie auch ein Fachwissen oder ein Sachwissen vermitteln oder zur Verfügung stellen. Und dann aber der nächste Schritt natürlich eher so eine intrinsische Motivation irgendwie haben müsste. Deshalb hat das irgendwie deine Antwort gerade voll gut zu dem gepasst, was wir
Ein
da
Glück.
diskutiert haben. Ja. Und worüber ich selber auch irgendwie viel nachdenke. Es sind ja auch generell so pädagogisch-didaktische Fragen immer wieder. Also was kann überhaupt von außen irgendwie vermittelt werden? Und gerade auch in so diskriminierungskritischer Arbeit, wo sind da vielleicht auch Grenzen der Möglichkeiten, wenn wir jetzt irgendwie Leuten, Menschen, SchülerInnen versuchen beizubringen, was bestimmte Ismen sind und so. Und gibt es da nicht auch so Widersprüchlichkeiten schon so qua Raum, in dem man sich befindet oder Machtverhältnisse, in dem man sich in dem Moment auch befindet und so. Danke, das hat gut gepasst. Okay, eine dritte Zahl und letzte.
Dann vielleicht noch die 28.
Ein Moment, in dem ich gemerkt habe, wie wichtig politisches Bewusstsein auch in der Schule ist.
Weiß gar nicht, ob das die Frage so genau beantwortet, aber ich fange trotzdem mal so an. Ich glaube, für mich ganz spannend auch immer wieder in der Forschung eigentlich ja aus diesem Bereich Wirtschaftsinformatik kommt, was erstmal so vielleicht gar nicht politisch anmutet, wenn man sich damit anfängt zu beschäftigen, finde ich eigentlich immer wieder spannend, was eigentlich dann doch alles politisch ist. Also, dass so viele Themen, sei es jetzt sowas wie eine Technologie, Technologieentwicklung, aber das kann man ja auf so viel anderes auch übertragen, dann doch letztendlich irgendwie auch wieder ein politisches Thema ist. Und ich glaube, das war für mich so eine spannende Realisation, dass man Politik gar nicht so sehr trennen kann von so vielen anderen Themen im Alltag und dass deswegen sozusagen dieses Bewusstsein einfach dringend notwendig ist, weil ich dann erst merke, oh, wenn ich mich mit der Fragestellung beschäftige, dann ist das ja eigentlich auch schon was Politisches. Genau, also vielleicht so. Und ich glaube, das betrifft ja eben auch ganz viele Themen, mit denen sich SchülerInnen einfach auch schon beschäftigen und ihnen ist vielleicht gar nicht so bewusst, dass das eben auch ein politisches Thema ist. Und dieses Bewusstsein zu stärken, finde ich, glaube ich, total wichtig.
Absolut. Also ich kann dein Hadern so ein bisschen verstehen bei der Antwort, weil man sich tatsächlich ja auch immer wieder fragen kann, ab welchem Moment sind bestimmte Themen politisch auch in Schule? Wenn wir jetzt zum Beispiel über Partizipation reden, ne, dann kann man auch sagen, sind das erstmal Gerechtigkeitsfragen? Also ich bin jetzt auch keine Politikwissenschaftlerin, ne, deshalb mit einer Vorsicht. Also sind das einfach so Fragen, die die Gruppendynamik betreffen oder das Miteinander in der Schule und ist jede diese Fragen automatisch eine politische Frage im weiteren Sinne, im engeren Sinne. Und das finde ich schon spannend, weil ich glaube tatsächlich auch, dass sich da manchmal auch diskursiv, dass da manchmal so Sachen miteinander vermischt werden, dass vielleicht auch ganz viele Dinge gar nicht so klar voneinander trennbar sind. Und gleichzeitig haben wir auch in Schule ganz oft so dieses Ding, dass Dinge entpolitisiert scheinen. Und ich glaube, da kommen wir schon so ein bisschen in den Bereich, über den wir dann auch jetzt gleich sprechen werden. Nämlich ein Beispiel: Medienkompetenz in Schule ist sowas. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren an meiner Schule und arbeite als Lehrerin. Und Medienkompetenz ist natürlich so ein Begriff, der fällt so oft im Schuljahr. Ja, also in unterschiedlichen Kontexten auch. Dann die Frage danach, was meinen wir überhaupt alles, wenn wir Medien sagen? Also meinen wir dann auch das Schulbuch? Meinen wir dann auch das? Also was ist überhaupt unsere Definition? Und ganz oft wird das aber von politischer Bildung erstmal getrennt. Also da wird dann erstmal gesagt, ja, wir müssen die Medienkompetenz der SchülerInnen erhöhen, weil wir das und das sehen, wir müssen uns darum kümmern. Und dann wird nicht so viel darüber geredet, was das eigentlich mit politischem Wissen beispielsweise auch zu tun hat. Und dann an einer bestimmten Stelle, aber dann doch. Und das finde ich irgendwie so genau spannend, wann sind so diese Umschlagpunkte, wie funktioniert das auch dann in der Pädagogik und Didaktik, wenn wir dann plötzlich, weiß ich nicht, vor Wahlen oder so über Medienkompetenz sprechen, dann ist es schon direkt sehr politisch und dann wird gesagt, ja, okay, aber hier fehlt ja auch politisches Grundwissen oder so. Und dann denke ich mir so sehr oft, naja, aber wir haben jetzt so oft und so viel über Medienkompetenz geredet und haben das nie miteinander verbunden. Und jetzt erwarten wir plötzlich, dass SchülerInnen das auch aus einer politischen Bildungsperspektive verstehen. Beispielsweise Desinformation und Fake News. Da kann ich mich total gut daran erinnern, dass ich mal auf so einem Workshop war mit einer Klasse. Es ging um Wikipedia und wie funktioniert Wikipedia. Und dann wurde das so alles erklärt. Dann wurde auch darüber gesprochen, wie versucht wird, dass Desinformation und ja auch einfach falsche Dinge nicht zu sehr Einfluss nehmen in diese einzelnen Artikel und so. Und dann wurde aber nicht darüber gesprochen, also so über Machtverhältnisse, auch beispielsweise bei denjenigen, die an Wikipedia mitarbeiten und warum das auch problematisch ist und so. Und mir fehlte da einfach so eine zusätzliche Ebene, ne? Das ist jetzt irgendwie so vage, das war auch nicht gestern, ich kann mich da nicht mehr perfekt dran erinnern. Aber ich weiß, dass ich da saß und dachte, Moment, das ist ja alles gut und schön und wichtig, aber es gibt ja noch weitere Dinge, über die wir sprechen müssen, wenn wir darüber sprechen, was zum Beispiel auch für Motivationen dahinter stecken, warum das passiert, warum es auch passieren kann, einfach qua Zusammensetzung der Menschen, die zum Beispiel Artikel prüfen und dann zulassen oder nicht zulassen und so weiter. Ja, da habe ich das so extrem gemerkt, dass wir irgendwie dann so Workshops machen, wir sagen, okay, jetzt checkt mal, ob das Desinformationen sind oder ob das stimmt. Aber dann irgendwie nicht den nächsten Schritt machen oder den Schritt davor. Das kann man ja auch diskutieren, was sinnvoller ist und oder ob es gleichzeitig stattfindet und so. Zu sagen, aber was ist jetzt auch das politisch vielleicht Gefährliche an dem, was wir hier erkennen? Was ist das Problematische? Wie kommt das zustande und so?
Total, ja. Also das genau das, was ich meine. Ich finde es irgendwie so, das ist einfach eine ganz wichtige Perspektive, die zu so vielen Themen dazugehört und die einfach wichtig ist zu besprechen, damit man versteht, warum bestimmte Phänomene vielleicht so sind, wie sie sind oder was das für Auswirkungen hat. Und ich glaube, es ist beides wichtig. Einerseits, dass man das davon trennen kann und auch Sachen mal aus ihrem politischen Kontext einfach nur das Phänomen sich anschaut, aber diese Perspektive dazu zu vermitteln, dass man die sich immer mit anschauen muss und dass sie mitschwingt, ist, glaube ich, ja, einfach super wichtig, auch in der Schule.
Und apropos Schule, was hat deine Arbeit mit Schule zu tun? Vielleicht starten wir mal so.
Ja, gerne. Ganz lange hatte meine Arbeit gar nichts mit Schule zu tun. Und das ist jetzt was ganz Neues, denn wir haben jetzt ein neues Projekt. Zum 1.1. sind wir gestartet mit einem neuen Forschungsprojekt. Genau, ich arbeite ja an einem Forschungsinstitut. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine Uni, nur dass bei uns eben keine Lehre noch dazu passiert, sondern wir haben eben verschiedene Forschungsprojekte aus Industrie oder von öffentlichen Trägern. Und ein solches Forschungsprojekt ist DiscoBoard, in dem wir uns eben mit dem Thema Desinformation beschäftigen. Und hier haben wir uns Schulen als den Fokusraum sozusagen des Projekts ausgesucht. Und zwar, weil wir ein Vorgängerprojekt hatten, das Projekt De Factis, in dem wir uns eben schon mit diesen Themen, wie kann man eigentlich Desinformation nutzen, Wie kann man KI nutzen, um Desinformation zu erkennen? Wir haben dann ein spannendes Tool gebaut, das es eben ermöglicht, automatisiert Desinformation zu identifizieren und auch erklärt zu bekommen, warum handelt es sich dabei um Desinformation. Und die Frage am Ende dieses Projekts war es jetzt sehr cool. Wir haben so ein Tool, wie bekommen wir das jetzt eigentlich in die Anwendung und eben auch zu Zielgruppen, die es vielleicht, die besonders schützenswert sind, wenn es um diese Themen geht. Und daraus ist die Idee von DiscoBoard geboren worden, sozusagen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich schauen, wie können wir dieses Tool, diese Technologie in Schulen bringen, um Lehrkräfte und SchülerInnen eigentlich zu befähigen, zu diesen Themen ins Gespräch zu kommen, kritische Medienkompetenz zu stärken und das auch noch in Kombination mit KI, weil doch KI-Kompetenzen stärken und eben einfach da unterstützt werden durch ein interaktives Lehrkonzept. Und so bin ich zur Schule gekommen. Genau.
Total spannend und auch irgendwie ein bisschen logisch. Ja? Also es ist ja oft so, dass das auch mit ein Grund, warum dieser Podcast existiert, dass man das Gefühl hat, ja, dass es gibt viele, viele Dinge gesellschaftlich, diskursiv, die diskutiert werden, mit denen wir uns viel beschäftigen und die haben per se erstmal nichts mit Schule zu tun. Und dann fängt man an, drüber zu sprechen oder weiter drüber nachzudenken und dann fällt immer, naja, eigentlich müsste das ja schon in der Schule anfangen oder eigentlich müssten wir das schon in Schulen beibringen, diskutieren und so weiter. Und das ist ein bisschen ähnlich aus so einer ganz anderen Perspektive als jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei einem Buch, was irgendwie vorgestellt wird, wo man denkt, hey, was hat das mit Schule zu tun? Und dann merkt man, diese ganzen Themen haben natürlich was mit Schule zu tun oder irgendeine Romanfigur erinnert sich dann an die Schulzeit zurück und oh Wunder, das hat dann irgendwie was mit der Gegenwart zu tun und so. Ich würde nochmal, bevor wir über das Discoboard genauer sprechen, tatsächlich nochmal nachfragen, damit man sich das vorstellen kann, wenn man jetzt auch ein totaler Laie ist und so gar keine Ahnung hat, wo ich mich in Teilen auch zuzählen würde, jetzt vielleicht nicht so dramatisch, aber wir kennen ja die KI-Tools, die man aktiv benutzt und wir wissen aber auch gleichzeitig, dass wir so oder so mit sehr viel KI konfrontiert sind, wo wir es vielleicht auch gar nicht merken, also oder vielleicht wissen, aber gar nicht genau wissen, wie das funktioniert und inwiefern da überall schon KI hintersteckt. Also wenn wir jetzt über so Autocorrect und sowas, weil bei diesen Dingen denken wir ja nicht per se an KI, also ich zumindest nicht, dann denke ich immer so, ja, das ist jetzt irgendwie so ein Programm von meinem Handy oder so. Also so ein bisschen naiv formuliert. Und dann gibt es natürlich die Tools, wo man ganz klar irgendwie weiß, jetzt benutze ich aktiv eine KI und arbeite damit. Wenn du sagst, ihr habt so ein Tool entwickelt, wie kann man sich das vorstellen? Also so ganz praktisch, wie funktioniert das? Wie könnte man damit arbeiten, bevor es zu DiscoBoard wird?
Wo starte ich denn da am besten? Genau, also es stimmt total, was du sagst. Also künstliche Intelligenz ist ja erstmal so ein riesen Buzzword und man weiß gar nicht, wo steckt das eigentlich dahinter. Aber prinzipiell geht es ja bei KI darum, dass man sozusagen eigentlich menschliches Verhalten nachahmt und gerade auch menschliche Lernprozesse nachahmt. Und wenn ein Programm das kann und eben selber lernt und daraus was ableiten kann, dann spricht man eben von KI. Jetzt eine sehr basic Definition. Und das haben wir uns eben zunutze gemacht, um ein Tool zu bauen für die Desinformationserkennung. Und zwar, was KI sehr gut kann, ist eben aus großen Datenmengen, große Datenmengen zu analysieren und darin bestimmte Muster zu identifizieren. Und wenn man das jetzt auf den Anwendungsfall von Desinformation überträgt, Desinformation, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bezeichnet ja Nachrichten, die einerseits falsch sind, also sozusagen faktisch falsche Inhalte übermitteln. Aber gleichzeitig muss eigentlich noch eine zweite Sache erfüllt sein, damit man von Desinformation spricht. Es geht nämlich dabei um eine gewisse Täuschungsabsicht. Also im Vergleich zu zum Beispiel einfach Missinformation, wo man vielleicht was Falsches sagt, aber man wusste es vielleicht nicht besser, bedeutet, wenn ich von Desinformation spreche, dass der Sender da eigentlich bewusst eine Täuschungsabsicht eben dahinter hatte und bewusst diese falsche Information streut. Und das kann man sich jetzt zunutze machen, wenn man nach Wegen sucht, wie kann ich Desinformation erkennen? Ja, wir können einmal gucken, ist es inhaltlich richtig, was jemand sagt? Das ist dann klassisch Fact-Checking sozusagen. Wir können aber auch schauen, naja, kann ich vielleicht diese Täuschungsabsicht irgendwie erkennen? Und sowas zeigt sich eben ganz häufig in der Sprache, die Sender von Desinformation nutzen. Also genau, wir sagen da linguistische Stilmittel, also bestimmte Muster, die ich in der Sprache, im Vokabular, im Satzbau und viele mehr erkennen kann, die auf eine Täuschungsabsicht, auf eine Manipulation hindeuten. Und genau das ist sozusagen das, was unsere KI gelernt hat. Wir haben also sehr viele Daten aus Twitter damals noch und Telegram genommen, haben manuell sozusagen die verschiedene Personen hingesetzt und gesagt haben, jetzt label doch mal diese Daten, also such nach diesen Mustern in den Daten. Und das haben wir dann der KI zum Lernen gegeben. Also das Programm hat dann diese vorgelabelten Daten sich angeschaut und diese Muster gelernt, sozusagen, die darauf hinweisen, dass es sich um Desinformation oder manipulierte Inhalte handelt. Und deswegen kann man jetzt sozusagen dieser trainierten KI neue Nachrichten geben und auf Basis von dem, was sie gelernt hat aus ihren Trainingsdaten, kann sie eben prognostizieren, ist das vermutlich Desinformation, auf Basis von welchen Inhalten in der Nachricht gelangt die KI auch zu zu dieser Einschätzung. Und das ist sozusagen das, was dahinter liegt, hinter diesem Tool und was wir jetzt in DiscoBot eben weiterentwickeln wollen.
Und kann man sich das vorstellen auch, also ich frage jetzt extra auch für so die praktische Umsetzung in diesem ersten Schritt als eine Art Chatbot, also indem man das einpflegen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Information habe, bei der ich mir nicht sicher bin, dass ich so copy-paste und sage, check das mal, oder wie würde das dann aussehen?
Genau, also das Coole ist, die KI ist diese Logik dahinter. Man kann sich die KI vielleicht einfach als Logik vorstellen, der man was füttern kann und dann kann sie zu einer Einschätzung gelangen und dir auch sagen, warum sie zu dieser Einschätzung gelangt. Das nennt man dann Explainable KI oder erklärbare KI. Und die kann man jetzt eigentlich hinter verschiedene Frontends setzen. Also, und da könnte ich mir auch sowas vorstellen wie ein Chatbot-Frontend. Also ich fütter da eine Nachricht rein und ich bekomme irgendwas zurück. Man kann aber auch eine andere Gestaltung wählen. Und das ist auch das, womit wir uns jetzt in DiscoBot beschäftigen. Und was ich ganz spannend finde an dem Projekt, dass wir eben noch nicht sagen, wie sieht dieses Tool eigentlich aus? Ist das eine Art Chatbot, mit dem ich rede? Oder habe ich da Button und ich klicke irgendwas? Sondern das wollen wir eigentlich mit den Schülern zusammen rausfinden. Was wünschen sich denn SchülerInnen für ein Tool? Was fänden die denn cool? Wie würden die denn gerne interagieren mit so einer künstlichen Intelligenz? Deswegen wissen wir das im Projekt noch gar nicht, wie das Frontend aussehen wird.
Ja, aber das finde ich schon auch wichtig, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können, was da die Möglichkeiten wären. Willst du jetzt vielleicht nochmal so dieses Disco-Board oder diesen nächsten Schritt, das hast du jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber nochmal ein bisschen genauer erklären, wo ihr da jetzt gerade steht, was ihr gerade macht, was ihr vielleicht auch plant, was das mit Schule zu tun hat, was das vielleicht mit Lehrkräften zu tun hat, die zuhören?
Ja, total gern. Genau. DiscoBot ist ein Projekt. Ich habe es ja schon gesagt, wir sind zum Januar gestartet. Das heißt, wir sind eigentlich noch ganz frisch im Projekt. Das wird gefördert von BMB FSFJ in der Richtlinie Demokratie leben. Das heißt, es gibt da ganz viele Projekte, die auch ähnliche Ansätze zur Demokratiebildung in Schulen verfolgen, mit denen wir irgendwie auch uns austauschen. Und in DiscoBot ist eben das Kernstück eigentlich unseres Projekts, dass wir partizipativ Technologie entwickeln wollen. Das heißt, wir haben diese grobe Idee, wir wollen künstliche Intelligenz nutzen, um Desinformation zu erkennen. Wir wollen das in die Schulen geben. Das soll irgendwie ein Lehrkonzept werden, damit SchülerInnen und Lehrkräfte das dann anwenden können. Aber genau, wir wissen eigentlich noch gar nicht, wie genau das aussehen soll, weil wir sind ja überhaupt nicht die Experten. Wie funktioniert Unterricht? Wir sind keine PädagogInnen, wir wissen gar nicht sozusagen, was sich Schüler wünschen und was sich Lehrkräfte auf der anderen Seite wünschen. Und deswegen gehen wir in DiscoBot so vor, dass wir jetzt im ersten Jahr uns vor allen Dingen auf Lehrkräfte fokussieren, MultiplikatorInnen, also auch Personen aus der außerschulischen Bildungsarbeit und erstmal verstehen wollen, was sind eigentlich diese Rahmenbedingungen für so ein pädagogisches KI-Tool? Wo sind die Pain Points? Wo drückt der Schuh gerade, wenn ihr irgendwie an Desinformation und demokratiegefährdende Phänomene im digitalen Raum denkt? Ist das ein Thema in der Schule? Habt ihr da schon Tools? Wo braucht ihr eigentlich Unterstützung aus der Forschung? Und dafür machen wir in diesem Jahr drei verschiedene Workshops mit Lehrkräften, eigentlich aus ganz Deutschland. Wir sind schon gestartet mit einem Online-Workshop. Wir haben jetzt im Oktober und im November nochmal jeweils einen Workshop in Heidelberg und einen in Berlin. Und da eröffnen wir eigentlich erstmal das Gespräch zu diesen Themen und wollen verstehen, Genau. Wie sieht es eigentlich von Seiten der Lehrkräfte aus? Das ist so der erste Schritt. Natürlich, also erzählen wir auch schon in diesen Workshops ganz viel aus unserer Forschung. Wir erzählen viel über Desinformation, stellen unterschiedliche Tools vor, die es auch schon gibt, klären ein bisschen auf über KI und wie sich KI eigentlich nicht nur auf die Erkennung vielleicht von Desinformation auswirkt, sondern natürlich auch genutzt wird für die Verbreitung von Desinformation, für Manipulation von Content. Weil, also was wir auch jetzt schon im ersten Workshop gemerkt haben, das sind natürlich auch Themen, die sich wahnsinnig schnell entwickeln. Und wenn das nicht deine Hauptaufgabe ist, dazu zu forschen, dann ist es auch total schwer, da immer up to date zu sein. Das heißt, wir treffen, also wir haben auch das Gefühl, dass Lehrkräfte da auch einen Bedarf haben, selbst geschult zu werden und nicht nur natürlich die Schüler und Schülerinnen. Genau, und im ja, zweiten bis vierten Jahr haben wir dann zwei Partnerschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da gehen wir mit verschiedenen Formaten dann in die Schulen und wollen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erstmal verstehen, wie soll so ein Tool aussehen und sie dann aber eben in den Entwicklungsprozess einbeziehen. Das heißt, die werden auch selbst zum Beispiel Mockups von so einem Tool entwickeln. Wie stellen die sich das denn vor? Wie soll das aussehen? Sie können das Tool in verschiedenen Stufen der Entwicklung sozusagen testen und uns Feedback geben, damit wir wirklich gemeinsam was entwickeln, was die SchülerInnen dann auch wirklich nutzen können und wollen. Das ist der Projektansatz.
Total spannend und vor allen Dingen auch durch diesen partizipativen Ansatz ja auch, wenn wir uns im Bereich Demokratieförderung, Partizipation, politische Teilhabe und so weiter und so fort befinden, dann ist es ja auch in der Projektplanung logischerweise total wichtig, auch zu überlegen, wie entwickelt man das jetzt. Und gerade in der Einbindung mit den SchülerInnen und LehrerInnen, auch da gibt es ja wahrscheinlich große Unterschiede, ne? Also etwas, was ich wahrnehme, das ist dieses Riesenspannungsfeld. Also das ist jetzt ja nicht nur in Schule so, aber in Schule vielleicht auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob extremer, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie man da drauf schaut, aber zumindest sehr präsent zwischen dieser riesigen Chance, ne, oder den Chancen, die KI, auch, das ist jetzt auch sehr allgemein gesprochen, ne, aber so mit sich bringt und so einen riesigen Misstrauen, was es ja irgendwie auch gibt. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Positionen zu, aber das ist auf jeden Fall was, egal worüber man im Detail spricht, schwingt beides immer mit, ne? Und ganz oft hat man auch so ein Gefühl von so einem bisschen so einer Lagerbildung auch bei diesen Themen. Und gerade da ist es ja auch total cool, partizipativ zu arbeiten und zu schauen, wie können wir die Menschen, die damit dann in Schule arbeiten, mitnehmen. Wenn ich jetzt Lehrerin bin, bin ich zufällig, ne? Aber alle anderen, die zuhören und die sagen, das klingt irgendwie total interessant. Wie kann ich mich denn jetzt irgendwie vielleicht beteiligen oder wie kann ich das Ganze verfolgen? Wo kann ich das Ganze beobachten oder vielleicht sogar auch schon ausprobieren, nutzen? Ist das jetzt erstmal so abgeschlossen? Also nicht der Prozess abgeschlossen, sondern der,
Der
nennen es jetzt mal die,
Teilnehmenden
genau, der
Kreis.
teilnehmenden
Ja.
Kreis so? Oder gibt es da die Chance, irgendwie mit einzusteigen?
Ja, also wir freuen uns natürlich total, wenn Leute sagen, die das jetzt hören, sie finden das spannend. Genau, ich würde sagen halb, halb. Also wir haben eben jetzt schon zwei Partnerschulen, mit denen wir in den nächsten Jahren arbeiten werden. Und da sind wir natürlich einfach im Projekt ein bisschen begrenzt. Wir würden gerne noch viel mehr Schulen gehen und das wird aber natürlich nicht unbedingt möglich sein. Und gleichzeitig ist aber das große Ziel von DiscoBoard sozusagen, wir wollen ein Konzept entwickeln mit einem technologischen Tool, aber am Schluss wollen wir dieses Konzept natürlich verbreiten. Also am Schluss möchten wir natürlich, dass Schulen das einsetzen und es entstehen unterwegs in diesem Projekt ja ganz viele Formate und Lehrmaterialien, die man einsetzen kann. Und deswegen versuchen wir eigentlich über das Projekt hinweg einfach ein Netzwerk aufzubauen an Personen, die Interesse an diesen Themen haben, die sich dazu austauschen wollen. Wir haben auch jetzt im ersten Workshop schon gemerkt, was total schön war, dass sich Lehrkräfte einfach untereinander dann verabredet haben, die über unseren Workshop ins Gespräch gekommen sind und dann meinten, ah, das machen wir auch, ja, lass uns nochmal danach drüber sprechen. Also sogar dann eigentlich, wo wir dann wieder raus sind, aber genau, das freut mich total. Das heißt, genau, man kann Teil dieses Netzwerks sein und was man dann von uns bekommt, ist eben unterwegs verschiedene Materialien, die wir entwickeln. Wir veranstalten auch immer wieder Roundtable bei uns am FZI. Auch da ist im nächsten Jahr nochmal einer geplant, wo wir einfach Lehrkräfte einladen, vorstellen, wie weit sind wir eigentlich gekommen. Lehrkräfte auch können auch von ihren Erfahrungen erzählen, uns ein bisschen Feedback geben. Und genau so an dem Projekt teilhaben und hoffentlich am Schluss, was immer rauskommt, an toller Entwicklung dann auch einsetzen in ihrem Unterricht.
Wir bringen zwei hochaktuelle Bildungsaufträge unserer Zeit zusammen. Inklusives Lernen und die diskriminierungssensible Vermittlung von Vielfaltsthemen.
Das Bildungsinstitut für inklusive Vielfalt hat jetzt etwas Neues für alle, die mit Jugendlichen arbeiten. Lasst uns ist ein Bildungsmaterial, das sexuelle, romantische und geschlechtliche Vielfalt empathisch und alltagsnah behandelt. Ob in der Schule, im Jugendzentrum oder in der Schulsozialarbeit. Das Bildungsmaterial ist in allen Lernorten anwendbar.
Dabei arbeiten wir mit einem weiten Verständnis von Inklusion. Ob hinsichtlich Sprache, Hören, Sozialverhalten oder auch kognitive Fähigkeiten. Und mal ehrlich, ist nicht jede Lerngruppe in sich vielfältig? Deshalb gibt es für pädagogische Fachkräfte übersichtliches und anwendungsorientiertes Begleitmaterial mit konkreten Tipps, auch für den Umgang mit Diskriminierung während der Anwendung. Und wer dabei noch Unterstützung möchte, wir bieten auch Materialschulungen und thematische Fortbildungen an. Unser Ziel ist Handlungssicherheit im Umgang mit Vielfaltsthemen und zwar jeden Tag.
Ihr interessiert euch für unser Bildungsmaterial? Da schaut mal in unserem Online-Shop vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Wenn ihr mehr über das Bildungsinstitut oder zu unserem aktuellen Fortbildungskatalog erfahren wollt, kommt auf unsere Website. Dort gibt es jede Menge Informationen dazu. www.bildungsinstitut-inklusive-vielfalt.de. Da findet ihr auch einen Blog mit fachlichen und pädagogischen Facts und jede Menge Theorie. Im nächsten Bildungsmaterial wollen wir das Thema Behindertenfeindlichkeit bzw. Ableismus in den Fokus nehmen. Ob sichtbare oder nicht sichtbare Behinderungen, Neurodivergenz oder der Diskurs um sogenannte Normkörper. Das Thema geht uns alle an, denn Menschen sind nicht behindert, sondern werden durch Barrieren an der gesellschaftlichen Teilhabe gehindert. Im September ist deshalb unser Crowdfunding. Mit eurer Hilfe wollen wir das Thema handlungssicher gestaltet an alle Lernorte bringen. Schaut deshalb sehr gerne mal auf unserer Kampagnenseite bei Startnext vorbei. Der Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge.
Lasst uns, weil echte Vielfaltsbildung, Diskriminierungssensibilität und Inklusion zusammendenkt.
Jetzt muss ich einmal so richtig Lehrerin spielen an der Stelle. Und wir reden ja auch über politische Bildung. Vor allen Dingen damit verbunden, ja wahrscheinlich oder hoffentlich in den meisten Fällen, das Ermöglichen, das kann man nicht wirklich beibringen, ne? Aber das Fördern, vielleicht kann man es so beschreiben, von kritischem Denken und auch damit verbunden dann so eine Handlungssicherheit, die im besten Fall dann auch rauskommt, Haltungsarbeit natürlich auch, wenn wir das pädagogisch sehen, also als Aufgabe auch sehen. Und da besteht ja auch schon so ein bisschen die Gefahr, oder ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt so sagen würde, aber ich könnte mir vorstellen, dass kritische Stimmen in Bezug auf so Projekte oder solche Tools auch sagen würden, ja, das ist ja schön und gut, ne, dass dann so ein Tool entwickelt wird. Es ist auch voll schön, dass das irgendwie in Zusammenarbeit partizipativ entwickelt wird, für SchülerInnen und LehrerInnen handhabbar. Aber das, was wir in Schule wollen, ist ja eigentlich, dass die SchülerInnen und LehrerInnen, das würde ich jetzt nicht ausschließen, das Ganze, also den Umgang mit Desinformationen, Missinformationen vielleicht sogar auch selber lernen. Also dass eben nicht irgendwann, auch wenn das vielleicht eine Tendenz ist, diese Arbeit rein von der KI übernommen wird. Also was haben wir davon, wenn ich das jetzt so ganz drastisch formuliere, ja, wenn irgendwie die SchülerInnen das dann permanent einfach nur noch durch die KI laufen lassen müssen und dadurch alle ihre Rechercheergebnisse zu bestimmten Themen oder sonst was gefiltert bekommen, aber außerhalb der digitalen Welt dann vielleicht Dinge selber nicht erkennen. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Sticker in der Straße, im Stadtbild sehe oder sonst was, es ist jetzt einfach was mir spontan einfällt, dann habe ich ja diese KI nicht im Kopf, ne? Also ich habe das ja nicht als Programm quasi und kann das anwenden. Wie ist da so euer Ansatz oder gibt es, ist es auch ein Thema bei euch, wenn ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt? Gibt es da vielleicht sogar Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern und auch so Trainingsprogramme, keine Ahnung, wie man das nennen soll, habe ich jetzt, ne, so kann man das nicht alles innerhalb von einer Sekunde ausdenken, aber dass das irgendwie so, also quasi so didaktisch mit eingeflochten wird, so, das fände ich irgendwie auch noch voll spannend, weil ich glaube, dass da, das ist so mein erster Impuls, ich kenne viele Lehrkräfte, dass da so ein Zweifel oder so auch da mitschwingen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also, und das ist ja, geht ja auch in die Richtung von dem, was du vorhin schon gesagt hast, mit diesen zwei Lagern bei KI irgendwie. Einerseits wird es gepraised, das ist ein falsches Wort. Also es wird, ne, Leute loben KI in den Himmel, es kann so viel abnehmen uns irgendwie an Arbeit und wir können damit besser und produktiver und effektiver arbeiten. Und andererseits gibt es sehr kritische Stimmen, die sagen, naja, aber verlernen wir dann nicht alles und so weiter. Genau, zwei Gedanken dazu, wie wir das im Projekt angehen. Einerseits sozusagen, was ich auch an diesem partizipativen Ansatz so spannend finde, ist der Punkt, dass gerade in der Technologieentwicklung ich Partizipation super wichtig finde, um überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen. Ich glaube, das brauchen nicht nur SchülerInnen, sondern ich glaube, das brauchen alle, die sich auch vielleicht nicht mit Tech den ganzen Tag irgendwie auseinandersetzen. Diese Frage, wie entstehen eigentlich solche Systeme? Also was steckt da eigentlich dahinter? Wie baut man die? Wie gestaltet man die? Und was bedeutet das dann letztendlich auch für das, was hinten rauskommt? Also ich finde dieses Verständnis zu haben dafür, wie entsteht etwas, dann so wertvoll, um zu verstehen, was sind dann jetzt Chancen von diesen Tools und was sind aber auch Grenzen? Weil natürlich, weil das am Anfang zum Beispiel nur einen begrenzten Trainingsdatensatz hat, kann das dann nicht alles wissen oder kann es nicht Dinge wissen, die viel später passiert sind, in den Trainingsdaten nicht drinstecken. Oder jemand hat dieses Interface, also das, womit man dann interagiert, gestaltet und der hat sich dabei was gedacht und deswegen gibt es bestimmte Funktionen und andere gibt es nicht. Und das ist, glaube ich, so wertvoll sozusagen, um besser zu verstehen, klar, was kann ich jetzt mit dem Tool alles machen, aber was kann ich eben auch nicht? Oder wer hat eigentlich bestimmt, was ich damit machen kann und was bedeutet das dann? Also das finde ich eine ganz wertvolle irgendwie Lernerfahrung. Auf der anderen Seite wird die natürlich nur den SchülerInnen zuteil, mit denen wir jetzt auch partizipativ zusammenarbeiten und entwickeln. Deswegen ist eigentlich der Kern von unserem KI-Ansatz eben diese erklärbare KI. Also wenn ich mir das jetzt nochmal als Chatbot vorstelle, ich gebe da eine Nachricht rein und ich bekomme ein Ergebnis von der DiscoBoard-KI raus, die sagt, okay, ich glaube zu 80% handelt sich hier um manipulierte Nachrichten. Dann ist das gut, aber jetzt, wie du sagst, bringt mir irgendwie nichts, wenn die KI eben nicht da ist und sich sie nicht fragen kann. Und deshalb ist diese Idee von erklärbaren Ansätzen, um jetzt was selbst daraus zu lernen, für meine Kompetenzen und auf Dauer sozusagen selber ermächtigt zu werden, besser zu verstehen, worauf muss ich bei Nachrichten achten, dass die KI eben zurückgibt, warum ist sie zu dieser Einschätzung gekommen. Das heißt, weil wir jetzt eben ja drauf gucken, wie sind Nachrichten sprachlich gestaltet, nach diesen linguistischen Stilmitteln sozusagen schauen, erklärt die KI, was habe ich denn jetzt hier in der Nachricht gefunden, was auffällig war? Zum Beispiel habe ich einen hohen Wert von Emotionalisierung oder Polarisierung in dieser Nachricht entdeckt oder ich habe ein bestimmtes Vokabular entdeckt, was darauf hinweisen kann. Und diese Hinweise gibt sie sozusagen zurück. Und die Idee ist deswegen, in DiscoBoard, die SchülerInnen sollen mit diesem Tool arbeiten und ihre Nachrichten da reingeben von Portalen und Quellen, mit denen sie normalerweise arbeiten. Und sie lernen dann aber sozusagen, wie geht die KI vor und können darüber sozusagen dann auch was lernen, wie sie selber vorgehen könnten. Das ist so ein bisschen der Ansatz. Und ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, das ist ein Projekt, wir bauen eigentlich auf ein Vorgängerprojekt auf DeFactis, wo wir eben auch schon diese KI trainiert haben und in anderen Anwendungsfällen auch eingesetzt haben. Und da konnten wir eben zeigen, dass diese erklärbaren Features, also dieses Zurückmelden zu bekommen, was sind da eigentlich Hintergründe, was macht die KI, wie geht die vor, dass das extrem dabei hilft, eben anzuregen, kritisch über Nachrichten nachzudenken und sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Und das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Und dann ist es sogar so, dass es letztendlich gar nicht so relevant ist, kommt die KI jetzt zu einer Einschätzung, dass es Desinformation oder nicht? Weil alleine dadurch, dass ich die Nachricht mal so ein bisschen aufdrösel und gucke, sozusagen, was fällt mir dabei auf, kommt ja dieser kritische Austausch zustande. Und das ist eigentlich das, was wir so als so zentral empfinden.
Total spannend. Und da könnte man ja direkt irgendwie weiterdenken. Also das müsst ihr ja auch nicht machen, ne? Also, so, aber wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnen würde, dann könnte darauf aufgebaut ja auch wieder neues, beispielsweise didaktisches Material entstehen. Also ich bin jetzt Deutschlehrerin, ne? Ich habe direkt, als du jetzt gesprochen hast, daran gedacht, dass es dann natürlich wiederum super spannend ist, sich das linguistisch-sprachlich anzugucken und zu sagen, was macht hier Sprache, ne? Was ist auch Rhetorik beispielsweise und so weiter und so fort. Und dann kann man ja auch so Kreise drehen zu Themen, die man vielleicht sowieso im Unterricht bespricht. Da schließen wir wieder ein bisschen an das an, was wir auch zu Beginn gesagt haben, von denen man erstmal denken würde, ja, das ist jetzt nicht unbedingt was Politisches, aber man dann merkt, naja, vielleicht ist es das aber schon, weil Sprache ja natürlich ein ganz machtvolles Mittel ist und gebraucht wird, eingesetzt wird und auf unterschiedlichste Art und Weise und auch schon immer so. Und das könnte man ja dann wieder mit anderen Themen verbinden. Also beispielsweise auch sagen, okay, guck mal, ich mache jetzt mal so ein ganz blödes Deutschlehrerinnenbeispiel. Dann hat man sowas, was man in die KI eingepflegt hat. Man hat das irgendwie analysiert, rausbekommen. Und man sieht die Muster, also dadurch, dass es erklärt wird. Und man könnte dann sagen, ja, jetzt ist hier ein, weiß ich nicht, ein Lied, keine Ahnung, Aufstand der Weber oder sowas, ein Gedicht, was weiß ich, was ein Text aus dem und dem Jahrhundert, mit dem man sich im Deutschunterricht vielleicht auseinandersetzt, politische Lyrik oder was auch immer. Und erkennen wir hier auch Muster, die KI in so einer, bei den eingespeisten Texten, die wir genutzt haben, erkannt hat und so. Also da könnte ich mir großes Potenzial vorstellen, da noch mit kreativ zu werden und das zu erweitern. Das wäre dann aber wahrscheinlich im Projekt Nummer 3, was ich irgendwie anschließen würde. Aber ja, kann ich mir schon vorstellen. Und ich, das ist jetzt nur so ein spontaner Gedanke aus so einer DeutschlehrerInnen-Perspektive, aber das könnte man ja auf ganz viele andere Fächer, Themen und so weiter ausweiten. Also voll cool eigentlich, dass es damit immer noch so weitergehen könnte.
Ich meine, das wäre ja, also das wäre der beste Fall, der eintreten könnte, dass wir irgendwie ein Tool schaffen, das dann sich Lehrkräfte irgendwie zu eigen machen und ihre eigenen Sachen irgendwie damit machen und überlegen, wie können sie das einsetzen, was können sie damit zeigen, wie passt das vielleicht auch in unterschiedliche Unterrichte eben und Inhalte. Also ich bin total froh, dass bei dir da die Gedanken losgehen und hoffe, ja. Das wird im Projekt auch so sein. Genau, und ich glaube gleichzeitig, das ist mir irgendwie auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ist was, glaube ich, auch super wichtig ist, unsere KI wird nicht unfehlbar sein, ist sie nicht, und andere KI sind auch nicht unfehlbar. Und ich glaube, auch das ist irgendwie ganz wichtig, zu lernen in diesem Projekt, dass SchülerInnen sehen, hey, ich kann da auch eine wahre Nachricht reinpacken und die ist irgendwie total emotional und ich benutze ein bestimmtes Vokabular und dann kommt die KI zu dem Schluss, das ist Desinformation, obwohl das gar nicht stimmt. Also dann auch ein Verständnis für zu schaffen, wie arbeiten eben diese Tools und wie kann ich die dann auch hintergehen oder eben täuschen. Und ja, das eben mitzunehmen als Gefühl, auch wenn ich eben mit anderen KIs interagiere, mit anderen technologischen Tools agiere, dass die eben immer nur eine bestimmte Fähigkeit haben und man die täuschen kann oder dass die halluzinieren können oder zu falschen Schlüssen kommen können. Das ist, glaube ich, auch wichtig in dem Projekt, dass wir das gut einbinden in das Konzept.
Das ist ja jetzt auch gerade großes Thema. Allein wenn man über Prompting nachdenkt in Schule, so wie nutzen eigentlich SchülerInnen und auch Lehrkräfte zurzeit KI? Und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Bauchempirie, da kennst du dich besser aus als ich. Aber ich habe sehr häufig das Gefühl, dass es eher so, also beispielsweise ChatGPT und Co., dass das eher oder noch so genutzt wird wie so Google-Anfragen. Und dass da dieses sehr ja, vielleicht auch strategische Nutzen der KI noch gar nicht so gut funktioniert, ne? Und entsprechend sind natürlich auch die Ergebnisse. Und ich finde das besonders spannend. Da gibt es aber auch noch bessere Expertinnen als mich mit Sicherheit. Aber da auch mal mit SchülerInnen so reinzugehen. Und das ist natürlich auch spannend bei einer KI, die eine spezielle Funktion hat. Ich nenne es, also es ist ja nicht nur eine, ne? Aber die eben für eine bestimmte Sache auch entworfen und entwickelt wurde. Das irgendwie auszuprobieren, weil ich glaube, dass man darüber auch krass viel lernen kann. Ne? Also durch das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja genau diese Prozesse. Ne? Das, wenn man sagt, wie schaffen wir es, sie auszutricksen und was sind dann eigentlich unsere Muster, die wir anwenden, unsere Kompetenzen oder wie auch immer man das dann nennen möchte. Das
Ja.
kann ich mir gut vorstellen. Ja, super spannend. Also, wirklich. Und das kann man ja dann auch noch weiterdenken. Also, wenn man jetzt überlegt, wie das wiederum ja auch kritisch reflektiert werden kann, gerade bei diesen partizipativen Ansätzen. Du hattest eben jetzt zufällig einen Satz, der sich mit dem Thema Inklusion, der das Thema Inklusion angesprochen hat. Also, das ist ja auch, spielt ja auch eine große Rolle bei so einem Design von so einem Dashboard dann am Ende. Also, für wen sind diese Tools eigentlich easy peasy zugänglich? Für wen eben nicht? Was braucht es vielleicht auch für Möglichkeiten im Design, ob das jetzt auch sprachlich funktioniert oder nur über Schrift oder whatsoever. Auch das ist ja theoretisch in dem Prozess mit den SchülerInnen möglich zu reflektieren und zu überlegen, was vielleicht erstmal oder ganz oft jetzt bei so einem ersten, keine Ahnung, Interface von den KIs, die sie bisher benutzen, vielleicht auch gar nicht so präsent ist für SchülerInnen.
Ja, also ich glaube, das ist einfach die große Chance, die wir in dem Projekt haben, erstmal überhaupt rauszufinden, was sich eigentlich unterschiedliche SchülerInnen wünschen. Und da bin ich ehrlich gesagt total gespannt, was rauskommen wird, auch wenn man irgendwie an Vorwissen denkt. Also im besten Falle haben wir natürlich einfach in diesen zwei Schulklassen, mit denen wir zusammenarbeiten, eine möglichst diverse Gruppe an Schülern. Das wäre natürlich der optimale Fall, dass man SchülerInnen hat, die schon ganz viel mit KI arbeiten und andere, die noch gar nicht mit KI arbeiten und weiß ich nicht, Schüler, die unterschiedlich gut sind in der Schule und unterschiedliche Interessen haben und weiß ich nicht, weil so sozusagen können wir erstmal sammeln, was sind denn da eigentlich die unterschiedlichen Anforderungen, was wünschen sich denn unterschiedliche Personen und das wird man sicher nicht alles in einem Tool sozusagen unterbringen können, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das erstmal zu sammeln und dann zu gucken, wie findet man, wie kann man ja, die meisten Schüler irgendwie mitnehmen und die Anforderungen, die man vielleicht nicht umsetzen kann, wie kann man die dann anders auffangen in diesem Konzept? Weil das Tool muss ja nicht für sich alleine stehen, sondern wir haben ja dann in dieser Idee, wie DiscoBot eingesetzt wird, immer noch die Lehrkräfte und die MultiplikatorInnen, die das begleiten. Und wie kann man dann eben bestimmte Sachen auch auffangen? Genau, das glaube ich ist total spannend und ich bin gespannt, was rauskommt. Also das ist ja immer das Spannende bei so partizipativen Ansätzen. Man weiß es halt vorher noch nicht und mal gucken.
Ja, jetzt ist mir noch eine Sache durch den Kopf gegangen. Ich persönlich würde wahrscheinlich öfter, wenn ich jetzt so ein Tool benutzen würde, mit Text arbeiten, sehe irgendeinen Text, ja, von dem ich jetzt denken würde, das oder ja, eine Aussage, eine These, keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und wenn ich es mir jetzt als Chatbot vorstelle, den ich nutzen würde, das ist gerade in der Vorstellung am einfachsten, aber es kann natürlich auch anders funktionieren. Aber dann würde ich wahrscheinlich das Tool benutzen, irgendwie mit Texten arbeiten. Jetzt ist es ja bei SchülerInnen oder auch generell bei dem Thema, es muss jetzt gar nicht nur bei SchülerInnen sein, oft so, dass es ganz viel Desinformation und auch Fake News und so weiter über Videos und Bilder, Sharepics, was auch immer gibt. Ist das also, inwiefern spielt das dann eine Rolle oder wie kann man damit umgehen?
Ja, du sprichst da auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
das stimmt. Also genau aktuell, auch in dem Projekt DeFactus haben wir uns auf Text fokussiert, eben Sprache analysiert in Textform. Und ich glaube, das ist jetzt was, womit wir uns in DiscoBot auf jeden Fall auseinandersetzen müssen. Also auf was für Plattformen bewegen sich SchülerInnen, sei es vielleicht sowas wie TikTok, wollen sie für sowas auch ein Tool anwenden? Auf TikTok haben wir fast nur Videos. Und jetzt ist natürlich so, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Also ich glaube, wir müssen im Projekt schauen, was soll der Hauptfokus werden und wie können wir das gut hinbekommen. In Videos hat man natürlich den Vorteil, dass da auch Sprache das Medium ist, wie Informationen vielleicht auch übermittelt werden. Das heißt, da gibt es ja auch Ansätze wie Speech-to-Text, womit man dann arbeiten könnte, um auch sowas zu erweitern. Jetzt ist es trotzdem hier aber auch so, dass gesprochene Sprache nochmal was anderes ist als geschriebene Sprache. Das heißt, da muss man dann auch überlegen, das, was man trainiert hat, funktioniert das auch für gesprochene Sprache? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man dann nochmal gucken, wie passt man auch, ja, welche Muster lassen sich übertragen und welche auch nicht. Wenn wir an Bilder denken, ist es nochmal schwieriger. Da hat man, muss man ja auch nochmal ganz andere Ansätze sozusagen wählen, auch Desinformation zu erkennen. Deswegen, ich kann es gar nicht so für das Projekt noch sagen, ob und wie wir das alles unter einen Hut bekommen werden. Sicher nicht für alles und unser Tool. Und ich glaube, das ist auch, was wir auf jeden Fall in DiscoBot auch ganz klar kommunizieren. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere Tools. DiscoBot kann auch Fact-Checking nicht ersetzen oder eben Tools, um Deepfakes zu erkennen in Fotos. Also aufzuklären, was für unterschiedliche Ansätze gibt es, auch hinzuweisen, welche anderen tollen Akteure gibt es und welche anderen tollen Tools und was kann man für welchen Anwendungsfall eigentlich nutzen. Das ist natürlich super wichtig. Und da wollen wir auch eben auf andere verweisen, die tolle Arbeit machen und sagen, hier ist jetzt aber unsere Grenze und das können wir eben nicht im Projekt oder mit dem Tool irgendwie abdecken.
Voll. Und die Sensibilisierung findet ja auch so oder so statt. Also das ist ja was, was auch so eine Haltung, also ich will den Begriff jetzt nicht überbemühen, so, ne, aber auch so eine, ja, Sensibilisierung, eine Haltung zu Inhalten und Medienkonsum und dem ständigen Konfrontiertsein mit Informationen, das davor auch in Klammern und nicht in Klammern irgendwie ausbilden kann, ne? Also eine Schärfung von irgendwie eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten, sich in der Welt ja letztlich, so, oh, das klingt jetzt so groß, ne? Aber sich so zu bewegen und zu wissen, ja, okay, bei Texten muss ich auf die und die Dinge achten, das kann ich lernen, da kann ich aber auch Hilfetools benutzen. Und bei Bildern und Videos sind es andere Dinge, ne? Und da wäre es ja auch, finde es voll spannend zu sagen, gibt es da auch sowas wie jetzt so Deepfakes und das wird aber auch erklärt, ja, also woran kann man das erkennen und so weiter. Und weiß ich nicht, ich bin jetzt so, ich fühle mich schon so, als wäre ich in so einem Workshop, weil ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, wie ich mir das, ja, sorry, ne, aber wie man sich das so vorstellen könnte. Also keine Ahnung, man hat irgendwie welche unterschiedliche Apps, Buttons oder sonst was, die man eben bemühen könnte. Oder man hat Verweise auf, wenn du an der Stelle nicht weiterkommst oder da nochmal ein Zusatztool brauchst, kannst du hier und hier weitermachen zum Testen, Forschen, wie auch immer man das nennen würde. Und ich kann mir tatsächlich ja auch vorstellen, jetzt wieder aus so einer didaktisch-pädagogischen Perspektive, dass es wirklich auch Spaß macht, ne, das zu lernen und so ein bisschen, also gerade jüngere SchülerInnen lieben ja so Detektivarbeit, ne, also so dieses Rausfinden von Sachen. Es geht ja ein bisschen in so, in diese Richtung und da, glaube ich, da hat man schon gute Chancen, da auch das Interesse zu wecken, das selber so rauszufinden und so.
Ja, ich glaube, da ist man dann auch fast wieder bei diesem Empowern, also diese Idee von, ich schaffe irgendwie ein Verständnis allgemein und ich zeige Möglichkeiten auf. Und das Tool ist eine Möglichkeit, aber ich zeige eben noch ganz viele andere Möglichkeiten auf. Und das letztendlich führt vielleicht zu einer Art Empowerment, dass eben man das Gefühl hat, ich kann jetzt hier selbst entscheiden, wie ich damit umgehe und wie ich irgendwie mit Nachrichten umgehe. Und ich glaube, dadurch, dass sich das ja auch alles so schnell weiterentwickelt, also es kommen ja ständig irgendwie, gerade im Bereich KI entwickelt sich das ja so schnell weiter, was KI kann, und leider sozusagen dann, wenn man jetzt auf Desinformation schaut, auch eben, was das für den Online-Diskurs bedeutet und wie neue Desinformation entsteht oder ja auch professioneller wird, ist, glaube ich, dieses generelle Sensibilisieren und Möglichkeiten aufzeigen nochmal ein Stück weit wichtiger als ein spezifisches Tool, weil das ja fast gar nicht mithalten kann, sozusagen mit dieser Geschwindigkeit.
Ja, und da auch nochmal vielleicht so als letzten Punkt oder auch so ein Denkanstoß, wie das auch ausdifferenziert werden könnte. Also es gibt natürlich ganz klare Desinformationen, aber es gibt natürlich auch etwas, was ich würde das jetzt vielleicht, das ist dieser große Begriff Ambiguitätstoleranz, der dann eine Rolle spielt, aber sowas wie unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema, bei dem man trotzdem sagen kann, es gibt eine Fakten- und eine Sachebene, aber das, was darüber gesagt wird, kann aus unterschiedlichen Perspektiven auch sehr unterschiedlich aussehen, ohne dass das direkt Desinformation sein muss. Also auch das ist ja etwas, was man in Schule im besten Fall lernt, dass man lernt zu unterscheiden, was ist jetzt hier die Sachebene und welche Perspektiven auf diese Sache gibt es und warum wirkt es zunächst mal so, als würden die sich komplett widersprechen, aber vielleicht muss man dann auch lernen, was ist eigentlich ein richtiger Widerspruch und was sind unterschiedliche Blickwinkel, die nebeneinander stehen können, auch wenn sie erstmal wie ein Widerspruch wirken oder so. Oder vielleicht auch, wenn sie widersprüchlich sind, aber deshalb nicht direkt falsch und so. Also da gibt es ja viele, viele Feinheiten sozusagen, wo man noch ganz viele Schleifen drehen könnte, was so ja Umgang generell mit Informationen und Dingen in der Welt ganz generell so angeht. So, und das finde ich auch spannend, weil ich glaube, ganz, ganz oft sagen wir auch ganz schnell, irgendwas ist falsch. So, weil es eben nicht unserer Perspektive auf etwas entspricht. Und wer jetzt uns ist, sei mal dahingestellt. So, ne? Aber das kennen wir ja auch gerade in Bezug auf dem diskriminierungskritisches Arbeiten, dass dann ganz oft so bestimmte Narrative so stark wirken, dass sie als die einzige richtige Wahrheit dargestellt werden und so. Und da kann man ja schon auch differenzieren, so was ist jetzt tatsächlich falsch und was hat eine Legitimität, auch wenn es im Widerspruch zu einer anderen Perspektive steht. So.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde da eigentlich diesen auf die Sprache zu schauen, einen ganz spannenden Ansatz, weil wenn ich ein Faktenchecking mache, dann ist das ja sehr schwarz und weiß. Es ist halt richtig oder es ist nicht richtig. Aber ich finde, wenn ich mir einfach mal anschaue, mit was für einer Sprache ist denn eine Nachricht verfasst und was könnte da denn für eine Intention dahinter stecken? Und das kann dann immer noch richtig oder falsch sein. Aber sozusagen versucht eine Nachricht vielleicht einfach auch zu polarisieren. Und ich kann ja auch mit was polarisieren, was stimmt. Aber ich finde, das holt es nochmal auf so eine andere Ebene, wo man sich vielleicht auch nochmal treffen kann, ohne direkt zu sagen, das ist jetzt einfach falsch oder das ist richtig. Aber das will vielleicht sprachlich irgendwie manipulieren. Oder das ist sprachlich, wenn man sich seriös sozusagen über Fakten austauschen kann, nicht die richtige Sprache. Das finde ich eine spannende Perspektive sozusagen darauf, die vielleicht so ein bisschen Räume eröffnet, wo man sich nochmal treffen kann.
Genau. Und dann ja auch vielleicht die eigene Sprache schult, so, ne? Im besten Fall. Also wann ermöglicht Sprache dann überhaupt noch dieses Treffen und wann verunmöglicht sie es auch und so. Da kann man sehr weit, weit, weit denken.
Genau. Also ich bin auch keine Sprachwissenschaftlerin, deswegen.
Nee, aber merkt man ja wieder, dass man das so verbinden kann, ne? Mit so vielen anderen Wissenschaften oder Themengebieten, wie auch immer man das jetzt betiteln möchte. Okay, wir haben aber jetzt schon lange gesprochen und wie du merkst, ich finde das auch super spannend und ich hoffe, dass die Zuhörenden mir dazu stimmen. Du darfst am Ende, oder alle, die hier sind, dürfen am Ende immer eine kleine Hausaufgabe stellen. Du kannst schon mal so drüber nachdenken. Ich würde aber vor der Hausaufgabe vielleicht nochmal vorweg schicken, dass du kurz nennst, wo man euch erreicht, wo man das Ganze verfolgen kann, wo man vielleicht auch sieht, wenn es mal irgendwie einen Workshop gibt oder wie sich das Ganze entwickelt, sodass wir es hier auch einmal so gedroppt haben. Ich packe das natürlich in die Shownotes, aber dass man jetzt, wenn man irgendwie am Handy ist, theoretisch auch direkt tippen kann und schauen
gerne.
Kann,
dass man gerne noch speichert. Ein Werbeblock ein.
Ja, genau.
Genau, also für das Projekt spezifisch haben wir eine eigene Website, discoboard.fzi.de. Das ist die projekteigene Website, wo wir eben immer wieder auch Updates rumschicken, News, was gerade an Workshops auch wo irgendwie stattfindet. Dort findet ihr auch unsere Kontaktdaten. Das heißt, wenn ihr super interessiert seid und irgendwie mitmachen wollt, das spreche ich direkt ihr. Jetzt bin ich wirklich in den Werbeblock übergegangen. Wenn Sie mitmachen wollen. Genau, nein, wenn man mitmachen möchte, dann findet man da auch unsere E-Mail-Adressen, kann sich auch melden. Das würde uns natürlich auch freuen. Aber allgemeiner, vielleicht nochmal so ein bisschen im Bigger Picture, haben wir am FZI ein Kompetenzzentrum, das nennt sich HOP, House of Participation. Und das ist so ein bisschen unser größerer Rahmen, wo wir zum Thema Desinformation forschen, aber eben auch zu allgemein demokratiefeindlichen Phänomenen, Partizipation, digitalen Technologien, wie man die dafür einsetzen kann. Und da gibt es eben auch immer wieder Neuigkeiten, auch Angebote für Veranstaltungen, die stattfinden. Das heißt, auch da kann man sich umschauen. Und davon gibt es auch einen Podcast. Ich glaube, genau, Jonas war sogar, glaube ich, schon mal hier in deinem Podcast. Genau, also das vielleicht auch nochmal als Werbung.
Genau, die Folge kann ich auch nochmal mit Jonas Fegert, kann ich auch nochmal in die Shownotes packen. Und mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu Lektüre. Ich habe vor einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht mehr genau, Code und Vorurteil von der Bildungsstätte Anne Frank. Das ist so ein Sammelband mit Aufsätzen zu so Chancen, Herausforderungen, Möglichkeiten von KI in politischer, im Kontext politischer Bildung gelesen. Und da waren auch, wenn man so ein bisschen in das Thema auch einsteigen möchte, sehr coole Aufsätze drin, die dieses Feld nochmal so ein bisschen erweitern. Ich glaube, gerade aus LehrerInnenperspektive schaut man auch sehr mit großer Vorsicht darauf und sieht vielleicht nicht so die Chancen und kennt vielleicht auch solche Projekte wie eures nicht unbedingt, sondern ist eher damit beschäftigt, ja, wie regeln wir das jetzt in Klausuren mit ChatGPT auf dem Handy? So, also ich übertreibe, ne? Aber das sind so, ich erlebe ja schon auch, was so die Hauptdiskussionen sind. Genau, und das fand ich super spannend, weil das so auch neue so Ansätze, Denkräume eröffnet und es sich tatsächlich lohnt, würde ich sagen, sich darüber mal so ein bisschen genauer zu informieren. Okay, dann Hausaufgabe.
Hausaufgabe, ja, ich habe die Zeit nicht zum Nachdenken genutzt. Ja, vielleicht nochmal, genau, ich durfte noch nie eine Hausaufgabe stellen, das ist ganz aufregend. Vielleicht aus diesem genau Bereich Partizipation kommt. Ich finde es immer eine spannende Frage, sich nochmal zu überlegen in der eigenen Arbeit. Kann ich da irgendwo vielleicht auch partizipativer vorgehen? Vielleicht wäre das so eine Frage, mit der man sich mal beschäftigen kann, weil ich glaube, man neigt ganz schnell dazu, wenn man Expertin, Experte ist, weil man hat einen bestimmten Job und man hat eine bestimmte Rolle in seinem Job und dann hat man da das Wissen, irgendwie was zu entscheiden, eine Unterrichtsstunde zu gestalten, einen Lehrplan zu gestalten. Ich kenne nicht so viele Anwendungen in der Schule, aber genau, man hat immer das Gefühl, man selbst weiß das ja am besten und deswegen muss man das selbst entscheiden. Und ich glaube, das stimmt natürlich einerseits, muss man Experte, Expertin bleiben, aber man kann eigentlich doch, wenn man mal drüber nachdenkt, an ganz vielen Stellen auch andere Personen nochmal einbeziehen. Und da können so spannende neue Ideen bei rauskommen, wenn man Sachen partizipativ angeht und nochmal gemeinsam am Anfang Brainstorming zum Beispiel zu einem neuen Thema macht. Oder wie soll man zu einem bestimmten Thema einen Unterricht gestalten? Also einfach mal an die SchülerInnen gibt und mal guckt, was da rauskommt. Und dann vielleicht immer noch als Expertin draufschaut und sagt, okay, das kann man umsetzen und das kann man aber aus den und den Gründen nicht umsetzen. Also da sich einfach mal so ein bisschen Gedanken zu machen, was entscheide ich eigentlich alleine, was mache ich alleine und wo könnte ich vielleicht auch andere einbeziehen in meine Arbeit und was könnten die dann vielleicht auch davon haben, finde ich eine spannende Überlegung, nochmal mitzunehmen.
Voll, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das vorzustellen und mit mir drüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Mir großen Spaß gemacht.
Mir auch, danke. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.